Mantrailing. Time to Shine. Der Podcast von Astrid Sperlich rund um Mantrailing als Enrichment. Um das Glitzern in die Augen von Menschen und Hunden zurückzubringen. Heute geht es um ein Thema, das insbesondere zu Beginn der Laufbahn als Mantrailing-Trainerin einen großen Zeitaufwand bedeutet. Die Wahl der Location für das Training, die Trailgebiete. Die Treffpunkte für die Mantrailing-Trainingseinheiten haben nämlich einen großen Einfluss auf die Qualität des Trainings. Und je größer die Auswahl an verschiedenen geeigneten Trail-Locations ist, desto besser können die Trails auch an die Teams angepasst werden. Aber auch an suboptimalen Treffpunkten können mit viel Erfahrung auch gute Trails gelegt werden. Daneben gibt es aber Kriterien, die ein Gebiet für mich als Trailgebiet ausscheiden lassen. Ich möchte dich hier mitnehmen, welche Kriterien es für die Wahl der Treffpunkte gibt, wie du sie finden und verwalten kannst. Damit die Teams nicht von der Location überfordert sind, ist für mich die einfachste Lösung, das Training in offenen Gruppen mit Angabe des Trailortes zu organisieren. So ist gewährleistet, dass die KundInnen frei entscheiden können, zu welchem Training und damit auch an welchem Ort sie trainieren möchten, wo sie sich einfach anmelden. So können auch anspruchsvolle Locations angeboten werden, ohne dass ein fix eingeteiltes Team überfordert ist. Eine Kennzeichnung der Treffpunkte nach Schwierigkeitsgrad ist für die Auswahl sehr hilfreich. Für die Organisation der offenen Gruppen beim Mantrailing ist ein Online-Buchungstool ganz hervorragend geeignet. Das spart dir viel Zeit und Nerven. Ich löse das mit Supersaas und ich verlinke dir in den Shownotes eine Podcast-Folge zu genau diesem Thema. Also, welche Ansprüche gibt es überhaupt an die Treffpunkte für Mantrailing-Training? Beginnen wir mal ganz an der Basis. Damit ein Gebiet überhaupt als Trail-Location genutzt werden kann, gibt es ein paar grundsätzliche Voraussetzungen. Da steht an allererster Stelle die Frage, ob du dort überhaupt gewerblich Mantrailing-Training machen darfst. Im Einzelfall muss das nämlich unbedingt geklärt werden. Und zwar einmal im Wald. Und da ist die Regelung sehr, sehr unterschiedlich. Da kann ich keine allgemeine Empfehlung aussprechen, außer den dringenden Rat, erkundige dich vor Ort, ob und wo und zu welchen Bedingungen du gewerbliches Training im Wald anbieten darfst. Und der zweite Punkt ist Privatgrund. Dort ist Training ausschließlich mit Genehmigung möglich, sonst nicht. Eins der wichtigsten Kriterien sind die Parkmöglichkeiten. Die Eignung steht und fällt mit der Möglichkeit zum Parken. Eine gute Location bietet ausreichend reguläre Parkplätze mit genügend Abstand zwischen den Autos und gleichzeitig kurzen Wegen und möglichst auch noch ausreichend Schatten. Die Autos sollten möglichst so stehen können, dass die Hunde nicht massiv Außenreizen wie Lärm oder Bewegungsreize durch Passanten ausgesetzt sind, damit der Treffpunkt auch für reizempfindliche Teams geeignet ist. Wenn auf Privatgrund geparkt werden soll, zum Beispiel Parkplätze von Geschäften, ist eine Erlaubnis einzuholen. Das ist manchmal gar nicht so leicht, aber auf eine freundliche Anfrage hin habe ich deutlich mehr Duldungen als Absagen erhalten. Es gibt erschwerende Faktoren. Wie stark wirkt sich zum Beispiel die Tageszeit oder der Wochentag auf die Verfügbarkeit von Parkplätzen und das Ablenkungspotenzial durch Passanten dort aus? So kann der gleiche Treffpunkt sehr unterschiedliche Schwierigkeitsgrade haben. In Wohngebieten ist es durchaus hilfreich zu wissen, wann die Müllabfuhr dort kommt, um das bewusst als Herausforderung einzubauen oder eben zu meiden, wenn es ein niedrigerer Schwierigkeitsgrad sein soll. Und wenn wir schon beim Thema Frequenz sind, Veranstaltungen wie Märkte, Messen, Ausstellungen, Festumzüge, Fußballspiele oder Demonstrationen haben auch große Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Parkplätzen und den Schwierigkeitsgrad der Trails. Ein Blick auf den Veranstaltungskalender des Ortes ist sehr sinnvoll. Und wie schaut's mit Gassistrecken aus? Ist der Treffpunkt eine typische Gassimeile? Wie stark frequentiert ist das Gebiet von Hunden und wie viele Hunde sind in angrenzenden Grundstücken, die von passierenden Hunden gestresst sind? Es gibt auch ein paar Örtlichkeiten, bei denen grundsätzlich ein sehr sensibler Umgang notwendig ist. Das sind Kirchen, Friedhöfe, Schulen, Kindergärten und Krippen, Krankenhäuser, Seniorenheime, Tierarztpraxen, Hundeplätze oder Hundewiesen. Während die ersten eher Rücksichtnahme der Institution gegenüber sind, stellen die letzteren ein großes Ablenkungspotenzial für die trailenden Hunde dar. Wobei die Ablenkung nicht nur eine Herausforderung für das trailende Team selbst, sondern unter Umständen auch für die dort befindlichen Hunde ist. Nicht immer ist das förderlich. Und hier ist einfach gegenseitige Rücksicht geboten. Ja, und wenn du Seminare veranstaltest, dann gibt es noch ein paar zusätzliche Ansprüche, die an eine Location für ein Wochenendseminar zum Beispiel gestellt werden muss. Da braucht's einen geschärften Blick auf öffentliche Veranstaltungen vor Ort. Sind die Parkplätze auch für Camper geeignet? Gibt es zu den Seminarzeiten in erreichbarer Nähe nutzbare Toiletten? Und wie schaut's mit der Versorgungsmöglichkeit für die TeilnehmerInnen aus, was Essen und Getränke angeht? Und wenn erwünscht, gibt's dort eine Möglichkeit, die Mittagspause gemeinsam zu verbringen und dabei schnell und gut bewirtet zu werden? Das nächste Kriterium für Trailgebiete sind die Trailaufgaben, die ich dort umsetzen kann. Je mehr Möglichkeiten ein Treffpunkt bietet, umso besser. Und je effektiver du die Zeit nutzen kannst, desto besser. Wenn du jeden Meter nach dem Legen des Trails komplett zurücklaufen musst, dann kostet das viel Zeit. Und um an dieser Stelle Zeit einzusparen, habe ich mir übrigens einen E-Scooter angeschafft und bin sehr glücklich damit. Welche örtlichen Gegebenheiten sind nun interessant oder besonders interessant fürs Trailen? Ganz allgemein bevorzuge ich Trailgebiete, die mir Trails mit vielen Entscheidungsmöglichkeiten auf kurzen Strecken ermöglichen und von denen ich auch möglichst in alle Richtungen arbeiten kann. Darüber hinaus sind's immer gern gesehene Schmankerl, wenn es folgende Elemente in dem Trailgebiet gibt, nämlich Brücken, Tunnel, Unterführungen, Wasser, offene Tiefgarage oder überdachte Parkplätze, erhöhte Versteckmöglichkeiten, Fahrstühle, Treppen, offen oder geschlossene Treppen, Tiere auf dem Trail, häufiger Wechsel von Untergründen, Möglichkeiten, die Zielperson auch mal in einem Haus, in einem Gebäude unterzubringen, also wenn du Zugang zu diesem Gebäude hast, oder Möglichkeiten, die Zielperson vor Ort in eine typische Aktivität einzubinden und so noch besser in das Gesamtbild verschmelzen zu lassen. Zum Beispiel eine Person einen Automat, der dort steht, bedienen lassen. Und natürlich große Plätze mit mehreren Abgängen. Es gibt auch Trailgebiete mit ganz speziellen Herausforderungen. Fangen wir mal an mit den sogenannten kontaminierten Locations. Kontaminiert heißt in meinem Sprachgebrauch, dass es an diesem Ort viele Spuren der Zielperson gibt. Also zum Beispiel, wenn die Zielperson dort wohnt oder ihren Arbeitsplatz hat oder häufig besuchte Geschäfte oder Fitnesscenter oder Ähnliches dort ist. Da ist es für den Hund nämlich nochmal etwas anspruchsvoller, aus diesem Grundrauschen der alten Spuren das frischeste Geruchsband herauszufiltern und diesen zu folgen. Und natürlich gibt es auch stark frequentierte Trailorte. Damit meine ich Orte, wo zwar viele Menschen laufen, aber nicht besonders viele Spuren der Zielperson schon von Haus aus vorhanden sind. Denn Örtlichkeiten, wo sehr viele Menschen laufen und ihre vielen, vielen Spuren hinterlassen, sind natürlich große Herausforderungen. Das gilt tatsächlich auch für Zeiten, in denen die Menschen aktuell gar nicht da sind. Also zum Beispiel der Eingangsbereich vor einem Geschäft an einem Tag, an dem geschlossen ist. Und neben den Geschäften sind das auch Bahnhöfe, die zusätzlich noch ganz besondere Herausforderungen haben. Lautsprecherdurchsagen, ein- und ausfahrende Züge, Fahrtwind, Essensreste, ungewohnte und nicht immer angenehme Geruchskulisse, Müll, Scherben, Menschen mit Rollkoffern oder anderen Koffern, größere Menschenansammlungen oder sich bewegende Menschengruppen, zum Beispiel wenn gerade ein Zug angekommen ist. Und wie schaut's aus mit Wildparks oder Zoos? Gerade diese Locations sind in den sozialen Medien viele begeisterte Posts zu finden. Mal von der Frage abgesehen, ob du solche Institutionen gut und unterstützenswert findest, was du mit deinem Besuch machst, stellen sich mir hier allerdings zwei wichtige Fragen. Inwieweit belastet das Training die Tiere in den Institutionen zusätzlich? Und will ich das? Und die zweite Frage ist das Trailen mit diesen Ablenkungen für die Hunde wirklich eine Enrichment-Maßnahme? Also, was hat der Hund davon für einen Vorteil im Alltag? Und last but not least, auf ein Wort zu geschlossenen Tiefgaragen. Beim Trailen muss der Hund intensiv schnuppern, um das Geruchsband zu finden. Dabei nimmt er auch alle Schadstoffe aus der Luft mit auf. Und gerade in geschlossenen Tiefgaragen oder auch rund um Tankstellen können die Belastungen besonders hoch sein. Im Bereich Enrichment steht hier ein potenzielles Gesundheitsrisiko für die Hunde, für mich in keinem Verhältnis zum Nutzen. Ja, und dann gibt es sie, die Indoor-Locations, das Indoor-Trailen. Und gute Indoor-Locations sind wie ein Sechser im Lotto. Wenn du Zugang zu einer hast, hege und pflege sie. Indoor-Locations, die du nutzen kannst, wenn keine anderen Menschen dort vor Ort sind, können gerade für leicht ablenkbare oder umweltunsichere Teams eine großartige Möglichkeit sein, in den Flow zu kommen. Allerdings ist es nicht selbstverständlich, dass ein Hund, der bisher nur draußen getrailt hat, die Aufgabe auch sofort indoor nahtlos weiterführt. Sehr gut sind zum Beispiel Bürokomplexe außerhalb der Bürozeiten oder wenn sie leer stehen. Wenn die Indoor-Location zeitgleich auch von anderen Menschen oder auch Hunden genutzt wird, sind sie sehr herausfordernd. Und gerade die fürs Trailen beliebten, weil meist erlaubten Futtermärkte stellen wirklich große Anforderungen an das trailende Team. Ähnlich gilt es für Baumärkte. Wie findest du nun Trail Locations, also Gebiete, in denen du dein Mantrailing-Training machen kannst? Allein zu wissen, was eine gute Trail Location ausmacht, ist nämlich nur die halbe Miete. Sie zu finden, ist häufig nämlich nicht so einfach. Wie bin ich zu meinen Trail-Treffpunkten gekommen? Ein super guter Weg ist die Empfehlung. Immer wieder spreche ich meine KundInnen an, ob sie eine Location kennen, die sich zum Trailen eignet. Und so manches Highlight meiner Treffpunkte ist so in meine Liste gekommen. Wenn es um auswärtige Seminare geht, bei denen ich nicht ortskundig bin, ist die Empfehlung tatsächlich die beste Methode. Denn Google Maps und Co. haben so ihre Tücken für die Standortwahl. Viele meiner lokalen Standorte habe ich über Google Maps gefunden. Viele Abzweigungsmöglichkeiten auf kurzen Strecken sind optisch gut zu finden. Sind vielleicht auch noch kleine Verbindungswege eingezeichnet? Wunderbar. Die Straße ist breit genug und vermutlich wenig genug befahren, um zu parken? Super. Ein Parkplatz ist da. Wow, bingo. Was dann aber danach folgt, ist ein Aufsuchen der Location. Oder zumindest die Nutzung von Google Street View, wenn vorhanden. Denn die Auswahl über Satellitenbilder allein birgt folgende Risiken. Einmal, es ist altes Kartenmaterial oder alte Bilder. Wege oder freie Flächen können einfach auch nicht mehr vorhanden sein. Zäune sind nicht zu erkennen. Senkrecht stehende Schranken an Parkplätzen sind nicht zu erkennen. Wenn zum Beispiel ein gebührenpflichtiger Parkplatz dort ist, das kann man so nicht sehen. Auch die Topografie muss bekannt sein, damit nicht unerwartet Gefälle oder Steigungen die Planung zerstören, weil Steigung und Gefälle sowohl als Sicherheitsaspekt für einzelne Teams als auch unter dem Aspekt der Herausforderungen super wichtig sind zu wissen. Privatgrund kann man über Google Maps nicht erkennen. Besonders bei angedachten Parkplätzen kann das ein Problem sein. Und wenn es um Treffpunkte außerhalb meines bekannten Gebietes geht, also wenn ich extern auf Seminaren bin, kennt man die örtlichen Gepflogenheiten nicht. Gibt es dort regelmäßige Flohmärkte, die stattfinden? Oder gibt es anderes Insiderwissen vor Ort, das eine Location als Trailort einfach ausscheiden lässt? Ja, wie verwalte ich meine Treffpunkte? Kommen wir also zum organisatorischen Teil. Wie ich meine Treffpunkte plane, verwalte und auch den Überblick behalte. Wie du vermutlich inzwischen längst weißt, bin ich ein großer Trello-Fan. Daher verwundert es nicht, dass ich auch meine Trail-Standorte über Trello verwalte. Ich habe hierfür ein extra Board, in dem ich die einzelnen Standorte mit den spezifischen Infos verwalte, die Standorte für meine einzelnen Trainingseinheiten plane und den Überblick habe mit Suchfunktion, wie oft und wann ich an den einzelnen Treffpunkten war. Und sollte es dich jetzt interessieren, wie genau ich das auf Trello mache, dann schreib mich an und ich lasse es dich wissen. Für das Einpflegen in mein Buchungstool nutze ich das Textbaustein Phrase Express. Auch das verlinke ich dir in den Shownotes. Mit Phrase Express kann ich mit einem Klick die komplette Beschreibung zum Treffpunkt eintragen, wo immer ich will. Bei mir ist das, wie gesagt, im Buchungstool SuperSaaS. In die Beschreibung kommt die genaue Anschrift des Treffpunktes, gegebenenfalls noch mit spezifischen Hinweisen und einem Link zu einem Kartendienst. So bekommen die TeilnehmerInnen meines Trainings automatisch per Mail mit der Buchungsbestätigung auch detaillierte Infos zum Treffpunkt und, wie gesagt, inklusive eines klickbaren Standortlinks. Mit Phrase Express kann ich an einer Stelle die Infos anpassen und habe sie dann sowohl am PC als auch vom Smartphone aus immer synchronisiert, identisch und Zugriff auf diese Textbausteine. Natürlich nutze ich Phrase Express auch für sämtliche andere Bereiche meines Unternehmens, unter anderem auch für die Hundewiesencodes. Ja, und kommen wir zum, ja, ich finde, nicht ganz unerheblich wichtigen Punkt der Pflege der Trailgebiete. Und mit Pflege meine ich tatsächlich zweierlei. Ich verlasse die Trainingstreffpunkte mindestens so sauber, wie ich sie vorgefunden habe. Selbstverständlich nehmen alle meine KundInnen die Hinterlassenschaften ihrer Hunde während der gesamten Trainingszeit mit. Das gilt auch für Müll, der während des Trainings entstehen sollte. Und häufig verlassen wir den Trailort sogar noch sauberer. Immer wenn ich potenzielle Gefahren für Hunde oder Ärgernisse für Menschen sehe, dann entsorge ich die. Scherben, Lebensmittel, aber auch Kothaufen, die mir vor die Füße kommen. Ich habe tatsächlich für diesen Zweck auch immer Schaufel und Besen und Mülltüten im Auto, um das zu entsorgen. Wenn jedoch das Müll und insbesondere das Scherbenvorkommen an einem Ort langfristig und immer wieder zu groß ist, dann meide ich solche Trailgebiete. Eine andere Art der Pflege habe ich oben schon beim Überblick angeschnitten, die Frequenz. Ich wähle Treffpunkte besonders in Wohngebieten immer so aus, dass ich maximal einmal im Monat dort bin, um Rücksicht auf die AnwohnerInnen zu nehmen. Dabei vermeide ich es, direkt an Grundstücken parken zu lassen, in denen ein Hund Stress mit unserem Training hat. Das kann sogar so weit gehen, dass ich aus Rücksicht dann auch mal Treffpunkte komplett verlege. Und dann gibt es da auch noch die Standorte, die eigentlich super sind, aber es die eine Person vor Ort gibt, die einfach immer Unmut äußert. Auch wenn die rechtliche Lage eindeutig ist, so sind diese Diskussionen zeit- und nervenraubend und vergiften die gesamte Trainingseinheit. Und je nach Ausmaß dieses Ärgernisses bleibt einem auch manchmal nichts anderes übrig, als einen anderen Treffpunkt zu finden, von dem aus man in diesem Gebiet dann in beidseitigem Frieden trailen kann. Viel häufiger erlebe ich allerdings, dass AnwohnerInnen ehrlich interessiert sind und es gegenseitige Rücksichtnahme gibt. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Hunde in meinem Training sehr ruhig arbeiten und auch ruhig und entspannt im Auto warten. Außer unseren Gesprächen gibt es kaum Lärm, den wir verursachen. Ja, welches Fazit ziehe ich? Häufig erreicht mich die Frage, wie viele verschiedene Treffpunkte man denn braucht, beziehungsweise wie lang die Pausen sein sollen, bevor man den gleichen Treffpunkt wieder nutzen kann. Meine Antwort: Je besser die einzelnen Standorte sind, desto weniger brauchst du in Summe. Und die Länge der Pause zwischen der Nutzung eines Standortes wird für mich in erster Linie von der notwendigen Rücksichtnahme auf AnwohnerInnen bedingt. Je unproblematischer ein Treffpunkt ist, also zum Beispiel ein öffentlicher Parkplatz, desto häufiger nutze ich den Ort. Gerade wenn sich viele Möglichkeiten vor Ort ergeben, wird es nicht langweilig und, ehrlich gesagt, ein identisch gelegter Trail kann nach ein paar Tagen bereits schon wieder ganz andere Herausforderungen haben. Und wenn es nur das Kopfkino des Menschen ist, der denkt, nee, das kann doch nicht sein, da war auch erst die letzte Woche unserer Trail. Eine wunderschöne Aufgabe für den Menschen, sich beim Trailen wirklich auf den Hund zu verlassen, wenn er Trailverhalten zeigt und eigene Ideen und Gedanken hinten anzustellen. Was die Altspuren in Trailgebieten angeht, in denen man häufiger ist, so sehe ich darin überhaupt gar kein Problem. Diese von den Frischen zu unterscheiden, ist für die Hunde leicht. Im Gegenteil, immer nur auf exklusiven Spuren zu trailen, halte ich nicht für zielführend. Wenn es bei einer Location allerdings nur um das Erlebnis und den Eventcharakter für den Menschen geht, bin ich zurückhaltend und eher kritisch. Siehe Zoo und Wildpark. Insbesondere bei der Nutzung von herausfordernden Treffpunkten ist es in meinen Augen super wichtig, dass sich die TeilnehmerInnen frei entscheiden können, ob sie dort trailen möchten oder nicht. Eine vielleicht noch zu anspruchsvolle Location ist kein Enrichment. Stell dir bitte bei Locations mit Herausforderungen, die etwas größer oder unüblich sind, immer die Frage, was hat der Hund davon? Wenn der Hund eine Lernerfahrung machen kann, die ihm in der Bewältigung seines Alltags weiterbringt, dann sind Herausforderungen in kleinen Schritten eine super Sache. Wenn nicht, nun, dann ist es keine gute Trail-Location für Mantrailing als Enrichment. In meiner Membership für TrainerInnen, die Mantrailing als Enrichment anbieten, tauschen wir uns regelmäßig auch über dieses Thema aus. Durchforsten gemeinsam Satellitenbilder, um weitere Locations zu finden und besprechen die Herausforderungen. Dabei läuft dieser Austausch sowohl in der internen Facebook-Gruppe als auch live in den monatlichen Zoom-Meetings. Und dieser Austausch, dieser wertschätzende Gemeinschaft ist ein wichtiges Standbein meiner Membership für Mentoring-TrainerInnen. Möchtest du auch gemeinsam wachsen, statt alleine zu rödeln? Dann habe ich dir alle Infos zu der Membership unten in den Shownotes verlinkt. Lasst uns gemeinsam mit Mentrailing das Glitzern in die Augen von Hunden und Menschen zurückbringen. Das war's schon mit dieser Podcast-Folge von Mentrailing – Time to Shine, dem Podcast von Astrid Sperlich. Weitere Informationen zu mir findest du auf meiner Website www.astrid-sperlich.de. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist, wenn es heißt Mentrailing – Time to Shine.